die Rückkehr des Sergei Lochthofen, obwohl so richtig war er auch nie weg, aber vielleicht war er nur ein bisschen weg innerhalb von Europa, ist ja auch schon weg. Ich freue mich, dass Sergei Lochthofen zurück ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, schönen Gruß aus dem Süden und von den schönen alten Steinen, die uns die Griechen und die Römer hinterlassen haben. Also ich habe wieder ein paar schöne Heiligtümer besucht. Es gibt schon schöne Fleckchen in der Welt, nicht nur in Thüringen.
Das ist ja mal ein erhebendes Gefühl, an den Ursprüngen der Demokratie zu sein, von der neuen Gesellschaften. Da ist dann Stein nicht nur Stein.
Nein, auf keinen Fall. Man merkt, wie vergänglich die Dinge sind und nur die wesentlichen Dinge schöner weißer Marmor bleibt. Der Rest ist wirklich Rauch und Schall. Und ich glaube, auch von dem, was wir jetzt im Augenblick erleben an aufgeregten Themen, wird manches nicht überdauern.
Aber das Thema Straßengebühren ist ja schon sehr alt. Also das Thema Maut und dass man Gebühren erhebt für gewisse Handelsstraßen und Orte ist ja kein neues Thema, oder?
Nein, wir sehen es ja hier vor den Toren von Erfurt, schauen Sie unsere schönen drei Gleichen an, das waren ja alles Räuber, die da darauf warteten, dass jemand vorbeikommt, dass sie dem was abnehmen konnten. Eigentlich waren wir bestimmt alle der Meinung, wir haben das überwunden, aber leider dreht sich das Rad der Geschichte nicht nur nach vorne, sondern manchmal nach hinten. Und insofern kommt auch die Mautgeschichte in Deutschland, nachdem nun eine ganze Reihe Länder in Europa das wieder, sag ich mal, eingeführt haben. Ich finde es sehr traurig, weil ich glaube, wir sind in den letzten 20, 30 Jahren nicht ärmer, sondern reicher geworden und solche Sachen einzuführen ist einfach unwürdig. Aber wir gehen jetzt dem schlechten Beispiel hinterher.
Also Sie sagen leider, Sie bedauern das, aber ist es nicht eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man sagt, die Straßen benutzen, sollen auch dafür bezahlen?
Ja, das kann man natürlich alles regeln in einem Land, gar keine Frage, über den Preis, über die Steuern und all die anderen Dinge, die dazu gehören. Das sind ja eigentlich nur, sagen wir, Umwege, um zusätzliche Steuern einzunehmen, um das Ganze, sagen wir, auch zu kaschieren. Ich glaube, weder im Süddeutschland, noch in Österreich, noch in Holland oder in Frankreich, das ist alles auch kein guter Zustand. Das heißt, ich bedauere einfach, dass Europa, wie es in den 60er oder 70er Jahren existierte, wo man viel offener und viel besser die Dinge gemacht hat, an dieser Stelle haben wir nicht aufgepasst. Und ich glaube, dass Deutschland als Land, das da noch, sage ich mal, halbwegs vernünftig das gesehen hat, jetzt dann auch diesen Weg beschreitet, um ein paar hundert Millionen, die man an anderer Stelle sicherlich auch hätte einsparen können, zu bekommen. Ich finde das nicht gut, aber nach uns beiden geht es ja nicht immer, leider.
Lochthofen, wenn dann Ihr zweites Buch fertig geworden ist, da könnten Sie eigentlich mal ein Drehbuch schreiben für einen Spionage-Thriller. Dieses Material in Deutschland ist ja da, da könnten Sie sich mal ranwagen, oder?
Ach, ich glaube, das reale Leben ist in der Hinsicht viel vielfältiger als viele Bücher. Man kommt ja gar nicht auf solche Pointen. Jetzt sind sie alle erstaunt, dass die Amerikaner tatsächlich auch Agenten abschöpfen, dass da Überläufer existieren, dass Leute Material verkaufen. Und jetzt sind sie auch noch so, sage ich jetzt mal, erstaunt darüber in Deutschland. Selbst der Herr Bundespräsident hat sich nun nach langem Schweigen dazu geäußert. Das ist für mich die interessantere Geschichte. Es brauchte so viele Ereignisse, bis er dahinter kam, dass vielleicht da irgendwas schief geht. Also der Pathos, mit dem er die Freiheit beschwört, zeigt an dieser Stelle, wie schnell man da, sage ich mal, auch in die falsche Ecke geraten kann. Dass die Amerikaner alles machen, was geht, glaube ich, ist nicht verwunderlich, weder für Sie noch für mich, das haben wir ja auch bei der NSA-Affäre immer wieder besprochen, sodass das nur einfach nur eine Illustration ist, ist ja keine neue Qualität.
Trotzdem wird gesprochen von der Spionage-Affäre und dass die Bundesregierung hilflos reagiert. Ist das so oder ist es eher kokett, dass man sagt, ach, wir wissen da auch nicht so richtig?
Nein, ich glaube schon, dass da die Politik in einer ziemlichen Zwickmühle ist. Amerika ist nun mal der große Partner, geschichtlich, aber auch aktuell. Man hätte es höchstwahrscheinlich hingenommen, wenn es nicht bekannt geworden wäre, hätte man das gerne vertuscht. Aber dadurch bekannt wird, ist es natürlich peinlich und jetzt kommt man in die Situation, dass die besten Freunde natürlich auch nicht nur Freunde sind, sondern auch Konkurrenten und Gegner. Und dass diese Art von Spionage sich auch noch gegen die, sage ich mal, die höchsten Instanzen einer Demokratie, gegen das Parlament und seine Organe richtet, das ist einfach nur fast lustig, sagen wir mal, politisch gesehen. Das zeigt einfach offensichtlich, was da passiert. Wir hatten ja auch das millionenfache Ausspähen der Zahlen, der Daten der Menschen hier, ja, wurde ja hingenommen, bis zu dem Moment, wo plötzlich sich herausstellt, dass auch das Handy der Kanzlerin abgehört wird. Da wurde es plötzlich interessant. Und hier ist es genauso. Ich glaube, es wird sehr stark spioniert. Es wird auch in der Wirtschaft sehr stark spioniert. Auch die Amerikaner, nicht nur die Chinesen oder die Russen sind daran beteiligt. Und es reicht nicht, also weiterhin naiven Blickes durch die Welt zu gehen. Da müssen wir eigentlich Geld nehmen und sagen, wir müssen das besser schützen.
Mhm. Es gibt ja ein Militärbündnis, die NATO, also die Amerikaner sind unsere, die Verbündeten der Deutschen, der Europäer. Andererseits gibt es ja ein starkes geopolitisches Konkurrenzverhältnis zu China, zu dem asiatischen Raum. Und da habe ich ja das Gefühl, dass sich Deutschland da irgendwie neu orientiert, zumindest wirtschaftspolitisch. Das macht ja wieder deutlich, wie aktiv sozusagen die deutsche Wirtschaft und auch die Bundesregierung in China ist. Das sehen die Amerikaner sicher mit Argusaugen, aber die Deutschen sind ja die präferierten Partner für die Chinesen, oder?
Naja, wir müssen sehen, die Chinesen sind natürlich gerne mit den Deutschen im Gespräch, weil sie gerne, sage ich mal, ihre Risiken ja auch verteilen. Das heißt, nicht nur Amerika, nicht nur in dem pazifischen Raum die Partner suchen. Die deutsche Technik, ich war hier vor kurzem jetzt erst in China, ist hoch angesehen. VW investiert sehr stark. Das heißt, Deutschland ist traditionell dort hoch angesehen. Ich glaube, in all den zerrütteten Verhältnissen, die man in Europa hat, mit den Russen und mit den Amerikanern, diese Belastung, ist es für Frau Merkel doch fast erholsam, nach China zu fahren, weil die Gesprächspartner dort relativ verlässlich sind und letztlich natürlich zum Aufschwung, zum wirtschaftlichen Entwicklung hier in Deutschland beitragen. Es gibt ja viel Neid, wenn Sie jetzt international unterwegs sind, auch in Europa gegenüber Deutschland. Alle sagen, nur Deutschland profitiert von der Europäischen Union. Frankreich, in Großbritannien, drumherum, überall in den Niederlanden, überall haben sie Schwierigkeiten wirtschaftlich, stecken in der Krise. Nur Deutschland entwickelt sich da und sieht so rosig aus. Auch aus amerikanischer Sicht ist das genauso. Die finden das auch nicht sehr schön, dass das gerade den Deutschen gelingt, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken. Also insofern sind die Chinesen in dieser Zeit doch sehr unkomplizierter Partner. Da wird natürlich am Rande ein bisschen über Menschenrechte noch debattiert, pro forma, nicht wirklich. Aber im Großen und Ganzen geht es ums Geschäft und das läuft und blüht.
Mhm. Ums Geschäft geht es ja vielleicht auch bei Wahlen, nämlich um das Regierungsgeschäft weiter regieren zu können oder eben die Macht abgeben zu müssen. In wenigen Wochen wird klar sein, ob es eine Premiere geben wird in Deutschland, dass es die erste rot-rote Regierung unter Führung eines linken Ministerpräsidenten geben wird. Das ist ja durchaus möglich, rein wenn man den Umfragen glaubt und auch der politischen Stimmung. Andererseits haben wir ja schon häufiger besprochen, dass es unterschiedliche Konstellationen gibt. Aber es bleibt spannend. In wenigen Wochen Wahl in Thüringen. Ich fieber dem entgegen. Wie ist es mit Ihnen?
Naja, Sie müssen einfach mal aufpassen. Die Menschen sind ja, wie sie sind. Wenn jetzt Deutschland möglicherweise an Brasilien morgen scheitert, dann gibt es eine schlechte Stimmung. Natürlich kann der Jürgen Löw das alles noch schön verpacken und dritter Platz ist auch sehr schön vielleicht oder vielleicht sogar ein vierter nachher im Spiel gegen Argentinien oder Niederlanden. Aber wenn sie weiterkommen, wenn sie gewinnen, gibt es natürlich in diesem Land einfach eine tragende, positive Stimmung. Dann kommt der Urlaub dazu. Dann ist die Situation wieder anders. Ich würde im Augenblick noch immer keine Prognosen abgeben wollen, weil wir auch nicht wissen, ob es genug, und ich gehe mal davon aus, es gibt genug Leute in Thüringen, die der AfD folgen, obwohl jeder weiß, dass die Europäische Union für Deutschland so gut ist wie für kein anderes Land, gibt es nun halt auch diese Leute. Das heißt, in dem Augenblick, wo die dann im Parlament sind, muss man neu kalkulieren, rechnen. Es kann passieren, dass tatsächlich Rot-Rot-Grün ordentlich durchzieht, aber in der neuen Konstellation trotzdem nicht an die Macht kommt. Das wissen wir alles nicht, ob sie die Stimmen den einen abnehmen oder vielleicht neue Stimmen bringen zur Wahl, das wissen wir alles nicht. Das heißt, die Entwicklung, wenn man sie vergleicht zu 4 Jahren zurück, ist so, dass man sagen kann, Rot-Rot-Grün hat eine gute Chance, hat eine bessere als das letzte Mal, aber das ist noch nicht sicher. Und natürlich ist das Symptom, dass man einen Minister kurz vor der Wahl noch abgesetzt hat, auch wenn es als Rücktritt natürlich nach außen hin verkauft worden ist. Das zeigt ja, dass die Nervosität bei der CDU steigt. Die CDU ist personell ausgeblutet. Das heißt, die ganzen Entscheidungen der letzten 1,5 Jahre waren zum Teil sehr unglücklich, weil man auch ineinander zerstritten ist. Man will auch niemanden sozusagen ins Regierungsamt hieven, einen Mike Moring oder jemand, der Konkurrenz ist. All das führt dazu, dass was ich so höre an der Basis der CDU, vor allem im Mittelbau, also Menschen, die den Wahlkampf sehr stark mittragen, eine ziemliche Resignation sich breit gemacht hat. Das hat man natürlich versucht, jetzt mit diesem Rücktritt ein bisschen, zu begradigen, aber richtig gelingt das nicht. Der Eindruck nach außen ist nicht gerade gut.
Wie sehr wird denn das der CDU schaden? Was glauben Sie? Das sind ja mehrere Affären. Das ist ja nicht nur der Gnauk-Rücktritt. Das ist ja von Zimmermann angefangen bis zu den Ermittlungen gegen Christine Lieberknecht. Das ist ja eine schlechte Presse gewesen. Wie werden sich die Leute in der Wahlkabine daran erinnern? Was glauben Sie?
Ja, ich wollte mal sagen, keine einzige einzelne Affäre war so stark, dass man empört sagt, das geht ja gar nicht. Aber die Summe dieser wirklich professionell schlecht gemachten Dinge, die Selbstherrlichkeit, gerade bei dem jetzt zurückgetretenen Herrn Gnauk, die war so, dass einfach nach außen hin ein schlechtes Verhältnis zu den Wählern, zu den Thüringern kommuniziert worden ist. Also eine gewisse Arroganz auch stattgefunden hat. Das ist natürlich etwas, was als Geschmack bleibt. Und wir wissen ja, bei den Wahlen geht es ja nicht um die Kernwählerschaft, die oftmals ja auch ungeachtet von Krisen und Konflikten ihre Leute wählt. Davon gibt es aber in Thüringen nicht so viel, sondern viele schwanken. Und dann sind solche Stimmungslagen, ach, das ist halt nicht gut, die müssen auch mal wieder sich in die Opposition bewegen und regenerieren. Das kann natürlich dann durchschlagen und entscheidend sein für 2-3%, um die es dann am Ende geht.
Das werden wir in wenigen Wochen wissen. Wir werden den Wahlkampf weiterverfolgen, der dann hoffentlich noch spannender wird. Denn am 14. September ist Landtagswahl.
Wir haben ja das große Glück, die Ferien liegen dazwischen. Das heißt, dieser Wahlkampf wird, obwohl die Politiker sich natürlich auch bemühen, in den Ferien was zu machen, sicherlich nicht ganz so auffällig, es sei denn, es fällt uns ein Thema zu. Wie gesagt, der Fußball wird schon nochmal ein wichtiges, ein Katalysator sein für gute Stimmung oder eben halt auch für Frust. Und wenn Frust ist, bekommst die Regierenden eher ab als die Opposition.
Apropos Fuß, waren Sie in die Massenschlägerei in Erfurt verwickelt, Herr Lochthofen?
Ach, wie Sie wissen doch, ich bin ein Pazifist durch und durch. Mhm. Und jetzt einmal solche lokalen Geschichten passieren natürlich hin und wieder. Räuberpistolen, ich schätze einen Teil unseres, sag ich mal, Mitbürger hier schon so ein, dass sie sehr schnell reizbar sind und erregbar sind. Aber dass man das dann in dieser Größenordnung durchzieht, also ich bin schon verwundert. Man sollte vielleicht doch solche Plätze meiden, wo das stattfindet.
Mhm. Also wir haben es immerhin mit einer Massenschlägerei und einem Unfall, wo ein Kind verwickelt war, in die überregionalen Schlagzeilen wieder mal geschafft.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind dann so Ereignisse wie Umfragen oder Forschungen, die ergeben, dass die Thüringer und die Ostdeutschen mehr mogeln, weil sie beim Würfelspiel anders spielen als die anderen. Das hat man ausnahmsweise sogar noch in Berlin getestet und behauptet, Berlin und Ostberlin wie Westberlin hätten was mit dem Rest des Landes zu tun.
Nichts.
Also dann kennt man die DDR wirklich sehr schlecht. Es gab immer die Republik und Berlin. Also insofern sage ich mal, das haben Sie ja mitbekommen, dass so ein Zungenschlag reingekommen ist, die Ossis, weil sie im Osten sich immer wegduckten, weil sie dort nicht die Wahrheit gesagt haben.
Falsch.
Sind heute immer noch ein bisschen falsch. Und das anhand von 200 Leuten, die man, oder knapp 200 Leuten, die was gemacht hat. Also das zeigt einfach auch, wie unseriös in weiten Teilen eines Bereichs der Wissenschaft gearbeitet wird. Ich würde mal sagen, rein formal geht das gar nicht, aber es reicht immer dazu, ein bisschen, sag ich mal, Stoff für Vorurteile zu liefern.
Ja, mit diesem unwissenschaftlichen Beitrag verabschieden wir uns und werden ganz unwissenschaftlich nächste Woche weiter plaudern um die gleiche Zeit. Dankeschön, Sergei Lochthofen, eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Ich freue mich auf den nächsten
Mal. Danke, tschüss.